So erstaunlich, alles, was er spricht, alles, was er ist. Und über das, was er spricht, über dieses Erstaunliche, wollen wir heute nachdenken. Ja, wie gesagt, steigen wir heute in die neue Predigtreihe ein. Neugeboren. Es wird in diesen Wochen bis Ostern quasi so die Fortsetzung von Pfingsten geben. Letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und es geht darum, was der Heilige Geist in unserem Leben tut, was er umgestaltet, was er Neues schafft in unserem Leben. Und davon wird es einige Aspekte geben, die wir in den nächsten Wochen zusammen und miteinander betrachten. Wir sind neugeboren durch Jesus, durch seinen Heiligen Geist. Wir sind eine neue Identität und diese Ausprägung dieser neuen Identität. Es gibt im Großen und Ganzen zwei Sorten Menschen in dieser Welt. Zwei Sorten. Ausnahmslos. Es gibt auf der einen Seite die Sorte von Menschen, die neugeboren sind, die neues Leben aus Jesus haben. Und es gibt auf der anderen Menschen, die noch nicht neugeboren sind, die noch nicht dieses neue Leben in Jesus haben. Wo würdest du über deinem Leben das Kreuz setzen? Hast du dieses neue Leben? Ihr kennt bestimmt alle solche Vorher-Nachher-Fotos. Wer kennt sie nicht, so diese Fotos, die einem ermutigen wollen? Ich habe euch ein paar ausgesucht und mitgebracht. Vorher-Nachher. Da hat ein Zahnchirurg eine tolle Arbeit gemacht. Kosmetiker, tolle Arbeit. Haartransplantation, tolle Arbeit. Und hier richtig gearbeitet, krass gearbeitet. Und das hier, das ist mein Das hier ist mein Lieblingsbild. Vorher, nachher. Zwei Wochen liegen dazwischen. Er hat seine Brille verloren. Wer hat sich in seinem eigenen Leben nicht schon mal so eine krasse Veränderung gewünscht? Und zwischen diesen Fotos jeweils, dem linken und dem rechten, liegt immer ein Riesenbatzen an Disziplin. Ein ganz riesiges Stück Arbeit, Motivation oder echte Handwerkskunst vom Zahnchirurg oder von der Kosmetikerin. Diese Fotos zeigen immer den gleichen Menschen in zwei unterschiedlichen Stadien seines Lebens. Äußerlich sehr verändert, aber innen drin eigentlich immer noch die gleiche Person. Einige dieser Personen, die wir auf dem Foto gesehen haben, die würden wahrscheinlich von sich behaupten, danach habe ich mich wie neu geboren gefühlt. Und sie haben auch allen Grund dazu. An ihnen ist Großartiges passiert. Neugeboren. Dieser Begriff kommt übrigens aus der Bibel. Im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 17 schreibt Paulus: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wer zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ist das nicht eine großartige Nachricht? Es hat etwas mit Jesus Neues begonnen, signifikant neu. Falls das in deinem Leben noch nicht passiert ist, gibt es heute eine großartige Nachricht für dich, eine großartige Botschaft. Dein Leben kann heute neu werden. Egal, ob du hier bist und sitzt und diese Botschaft hörst oder ob du zu Hause sitzt, in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du gerade bist. In deinem Leben kann dieses Neue anfangen, was Jesus aus deinem Leben machen möchte. Es gibt heute die Möglichkeit, ein neuer Mensch zu werden. Mit dieser Botschaft heute Morgen habe ich drei Ziele. Das erste Ziel ist, wenn du dieses neue Leben in dir hast, wünsche ich mir, dass du mit einer großen Freude nach Hause gehst über dieses Neue, was in dir angefangen ist, und dass du diese Freude in deinem Leben beginnst zu teilen, dass die nach außen geht und andere Menschen diese Freude in deinem Leben wahrnehmen und vielleicht sich auch nach dieser Freude ausstrecken. Und das zweite Ziel ist, wenn das Neue in dir angefangen hat, dass in dir die Sehnsucht wächst, dass das vollkommen Neue, was Gott aus deinem Leben machen möchte, dass du dich danach ausstrecken möchtest und mehr den Wunsch hast, so zu werden wie Jesus. Weil das ist Gottes Ziel für dich und für dein Leben, dass du mehr wirst wie Jesus. Und das dritte Ziel ist, wenn du das wenn du noch nicht weißt, worüber wir heute sprechen, wenn du mit diesem neuen Leben noch nichts anzufangen weißt, dass in dir diese Sehnsucht wächst, ich möchte dieses neue Leben und am liebsten heute. Soweit zu dem, was ich heute mit euch vorhab. Wenn jemand in Christus oder mit Christus verbunden ist, oder wenn jemand zu Christus gehört, wie es in dieser Übersetzung heißt, da sind wir wieder bei dem, was ich vor drei Wochen, in dieser Predigt über den Weinstock gesprochen habe. Diese 200 Stellen des Neuen Testamentes, wo darüber gesprochen wird, was bedeutet, in Christus zu sein. Das ist eine von diesen fast 200 Stellen im Neuen Testament. Und die Frage ist, was ist das? Wie komme ich dahin, dass ich in Christus bin oder mit Christus verbunden bin? Wir hatten letzte Woche über Pfingsten gesprochen. Der Heilige Geist kam. Und das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er das in uns Menschen bewirkt. Und wie passiert das? Der Heilige Geist beginnt damit, dass er in dem Leben eines Menschen beginnt anzuklopfen. Dass er beginnt, sich bemerkbar zu machen. Dass er zeigt, hey, es gibt mehr in deinem Leben als das, was du kennst und wo du bist. Es gibt neues, ewiges, erfülltes Leben für dich. Das ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Er klopft an. Und dann bist du an der Reihe, dass du das wahrnimmst, was der Heilige Geist in deinem Leben tut, dass er anklopft. Dass du das anerkennst, dass du dir eingestehst, dass du ohne Christus bist und dass es etwas anderes gibt als das, was du im Moment hast. Und dass du dein Leben öffnest, dass Jesus Christus hineinkommt durch seinen Heiligen Geist und dass er dein Leben neu macht. Und dann kommt der Heilige Geist in dein Leben. Das nennt man Wiedergeburt, diese Neugeburt. Und dann beginnt er dieses Werk des Umgestaltens. Und das, aber in dem Moment, wo der Heilige Geist hineinkommt, ist dieses Neue schon vollkommen da. Wenn Gott dich in dem Moment anschaut, dann sieht er dich in dieser Vollkommenheit dessen, was er einmal bewirken möchte. Und trotzdem gibt es diesen Prozess, in dem du wachsen darfst, wo du Jesus ähnlicher werden darfst. Die Bibel nennt diesen Prozess, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt und uns neu macht, Wiedergeburt. Und davon, von dieser Wiedergeburt, spricht Jesus auch in diesem Gespräch um diesen einen der wichtigsten oder bekanntesten Verse des Neuen Testamentes. Wir alle haben wahrscheinlich schon mal, oder die meisten von uns werden schon einmal diesen Vers gehört haben aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an Glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist uns vertraut, dieser Vers. Aber dieser Vers steht im Zusammenhang mit einem langen Gespräch, das Jesus mit diesem Schriftgelehrten Nikodemus geführt hat. Und da jetzt einige Verse, wo Jesus das mit dieser Neugeburt erklärt. Jesus entgegnete Nikodemus: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dieser Nikodemus fragt: Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte: Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Ja, die Voraussetzung, in Gottes neue Welt hineinzukommen, ist diese Wiedergeburt, diese Neugeburt. Und dann erklärt Jesus weiter, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Ja? Wenn ein Mann und eine Frau miteinander schlafen und ein Kind zeugen, dann entsteht ein neuer Mensch. Aber das ist natürliches Leben. Und Jesus stellt dem gegenüber und sagt, aber das, was aus dem Geist geboren wird, geistliches Leben ist. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann noch ein Vers, wo Jesus das noch weiter erklärt, wie das ist, wenn der Heilige Geist in dein Leben wirkt. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt, wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Jesus macht also deutlich, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen natürlicher Geburt, natürlichem Leben und geistliche Geburt und geistlichem Leben. Neugeburt durch den Heiligen Geist. Und wenn ein Mensch neu geboren wird, wenn in einem Menschen diese Neugeburt entsteht, dann wird das sichtbar. Das ist wie mit einem Baum. Wenn Blätter am Baum hängen, der Wind durch die Zweige weht, diese Zweige und diese Blätter in dem Baum werden bewegt. Der Wind lässt die Blätter rascheln. Und so ist das auch in einem Leben, das durch den Heiligen Geist neu gemacht wird. Das ist so wie ein Baum, wo der Wind durchweht, ja, die Blätter rascheln und man merkt, da ist Bewegung drin. An einem Leben, das nicht allein natürlich geboren ist, sondern geistig geboren ist, da merkt man, da ist etwas anderes. Da passiert etwas, was wir uns nicht erklären können. Neugeburt. Das ist ein schwieriges Ding. Wie sollen wir das erklären? Wie können wir uns das vorstellen? Wenn wir von Neugeburt reden, das heißt aber, es muss etwas Altes geben und es muss etwas Neues geben. Was ist der Unterschied? Es gab eine Zeit in dieser Welt, da lebten die Menschen in absoluter Nähe und in absoluter Gemeinschaft mit Gott, ihrem Schöpfer. In den ersten Seiten der Bibel wird uns davon berichtet, Gott begegnete den Menschen auf eine ganz natürliche Art und Weise. Die Menschen und Gott, ihr Schöpfer, kommunizierten unbefangen miteinander. Es war alles in Ordnung. Es gab nichts Trennendes zwischen Mensch und Gott. Diese Beziehung war unbefleckt. Aber dann gab es diesen einen Baum in der Mitte des Gartens. Von dem heißt es, da hat Gott gesagt, du darfst von jeder beliebigen Frucht im Garten essen. Alles gehört dir. Abgesehen von den Früchten von diesem einen Baum, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du von diesen Früchten dieses Baums isst, dann musst du auf jeden Fall sterben. Und Adam und Eva, sie aßen von dieser Frucht. Und der Biss in diese Frucht, das Essen von dieser Frucht, veränderte alles. Das, was vorher ungetrübt war, das, was absolute Gemeinschaft war, das war plötzlich weg. Der Kontakt mit dem, der ihnen das Leben gegeben hat, der sie erschaffen hat, ist jäh abgerissen. Die Möglichkeit der unbedarften Gemeinschaft und Kommunikation mit Gott, dem Schöpfer, war zerstört. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch war von jetzt auf gleich tot. Vorher lebten die Menschen so, ohne dass sich dessen bewusst zu sein, wie es der Gegenwart eines Lebens, in der Gegenwart Gottes entspricht. Aber nach diesem Bruch, nach dieser Trennung von Gott und dem Schöpfer, folgte ein Leben ohne Gott. Und die Folge von diesem Leben ohne Gott, getrennt von Gott, ist Neid, Gier, Streit, Lüge, Stolz, schlechte Gedanken bis hin zum Mord. Paulus spricht von diesem neuen Leben ohne Gott, dieses Leben, das, ich habe jetzt eine verwirrende Vokabel gebraucht, das sollte ich nicht tun. Also von diesem Leben ohne Gott spricht Paulus im Epheserbrief und er schreibt, ihr Sinn ist verfinstert. Menschen ohne Gott stehen unter diesem Urteil, dass sie, obwohl ihnen das völlig normal erscheint, obwohl sie ihnen nichts auffällt, dass ihr Sinn verfinstert ist. Sie haben keine Wahrnehmung für Gott, für diese Existenz und Realität Gottes, der über dieser Welt steht. Und sie leben Millionen und Milliarden von Menschen in dieser Welt heute, sind aufgestanden in ihrem Leben. Sie haben das Empfinden, es ist alles normal. Und Gott schaut sie an und sagt, du bist tot. Dein Sinn ist verfinstert. Du weißt nichts von Gottes Realität und Gottes Existenz. Wir Menschen wollten sein wie Gott, aber wir sind weg von Gott und tot für ihn. Und Paulus schreibt davon im Römerbrief in Kapitel 3, es macht keinen Unterschied, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Ausnahmslos alle Menschen. Es gibt keinen, der von sich aus dieser Situation herausbrechen kann und sagen kann, ich werde es anders machen. Ich werde nicht sündigen, ich werde kein Sünder sein. Ich werde die Herrlichkeit Gottes erreichen. Paulus sagt, nein, keiner von uns schafft das von sich aus. Es gibt keinen Unterschied. Von uns aus sind wir alle miteinander ausnahmslos von Gott getrennt. Da gibt es keinen Unterschied. Wir können noch so gute Menschen sein, wir können noch so hohe moralische Maßstäbe haben. Wir schaffen es nicht, an Gottes Herrlichkeit heranzugelangen. Und wenn ich hier stehen bleiben würde, dann wäre das die traurigste Botschaft dieser Welt. Aber es gibt diese gute Nachricht. von der Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das tote Alte ist vorbei und es ist neues Leben aufgebrochen. Wie können wir uns das vorstellen? Was bedeutet es, dass diese Verwandlung geschieht, dass Neues in uns beginnt? Ich habe euch mal ein Video mitgebracht, das uns ein kleines Bild vielleicht gibt. Das war der Zeitraffer der Metamorphose eines Monarchfalters. Es ist ein unglaubliches Wunder, was da passiert. Von dieser Raupe zu diesem wunderschönen Schmetterling, der wegfliegt. Übrigens, habt ihr mitgekriegt, dass der Autor von Die Raupe nimmer satt am Mittwoch gestorben ist? Was passiert da in dieser Raupe? Dieses Leben wird völlig umgebaut. Da ist nichts mehr, wie es vorher war. Die inneren Organe werden umgebaut. Und es ist ein völlig anderes, neues Leben. Diese Raupe wird von innen heraus verändert. Und so ist das auch mit einem Menschen, in den der Heilige Geist hineinkommt. Der wird von innen heraus völlig verändert. Das, was vorher für Gott tot war, wird durch den Heiligen Geist neu und lebendig gemacht. Durch den Heiligen Geist wird ein Mensch empfänglich für Gott. In ihm beginnt Gottes Herzschlag zu schlagen. Äußerlich sieht der Mensch genauso aus wie vorher, aber innen pulsiert neues Leben. Das Alte ist vergangen, sagt Paulus, Neues ist geworden. Und damit das Neues geworden ist, ist ein Mensch gerettet. Von diesem verfinsterten Verstand, von dem ich vorher gesagt habe, aus dem wird ein Leben mit einem Verständnis, einer Wahrnehmung für das, was Gottes Sache angeht. Er war vorher tot, aber in dem Moment lebt Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in ihm. Vorher eine kriechende Raupe, danach ein Schmetterling, der durch die Luft tanzt. Ein Mensch, in dem der Heilige Geist lebt, der lebt mit einer völlig neuen Lebensperspektive. Er ist schon neu und trotzdem verändert der Heilige Geist von innen heraus. Der Mensch bekommt einen neuen Sinn. Ich möchte euch aus einem Brief aus dem 3. Jahrhundert vorlesen. Der Brief des Diognet. Diognet lebte im 3. Jahrhundert und er hat, das war die Zeit vor der sogenannten konstantinischen Wende, das Christentum war eine Religion, die neu aufgekeimt ist, die aber dem römischen Staat entgegenstand. Sie waren Dorn im Auge der Gesellschaft. Und Diognet beschreibt diese Christen aus seiner Perspektive, beschreibt, was er da vor Augen sieht. Und hört mal auf diese Worte. Es ist ein bisschen längere Passage, aber es lohnt sich, jedes einzelne Wort wirklich zu hören und wahrzunehmen. Diognet schreibt, die Christen in der Welt sind Menschen wie die übrigen. Sie unterscheiden sich von den anderen nicht nach Land, Sprache oder Gebräuchen. Sie bewohnen keine eigene Stadt, sprechen keine eigene Mundart und ihre Lebensweise hat nichts Ungewöhnliches. Auch haben sie ihre Lehre nicht durch ihr eigenes Nachdenken und durch wissensdurstige Forschung gefunden. Sie ragen auch nicht, wie das einige Gelehrte tun, durch menschliche Weisheit hervor. Sie wohnen vielmehr in den Städten der Griechen und der Barbaren, wie es einem jeden das Los beschieden hat. Und folgen den jeweils einheimischen Gesetzen in Kleidung, Nahrung und im ganzen übrigen Leben. Wie sie jedoch zu ihrem Leben als solchem stehen und es gestalten, darin zeigt sich eine erstaunliche und wie alle zugeben, unglaubliche Besonderheit. Sie wohnen zwar in ihrer Heimat, aber wie Zugereiste aus einem fremden Land. An allem haben sie Teil wie Bürger, ertragen aber alles wie Fremde. Jede Fremde ist ihnen Heimat und jede Heimat Fremde. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, aber sie verstoßen nicht die Frucht ihres Leibes. Den Tisch haben sie alle gemeinsam, aber nicht das Bett. Sie sind im Fleisch, leben aber nicht nach dem Fleisch. Sie weilen auf der Erde, aber ihre Heimat haben sie im Himmel. Sie gehorchen den Gesetzen, überbieten aber die Gesetze durch ihr eigenes Leben. Sie lieben alle Menschen und doch werden sie von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und doch verurteilt man sie. Sie werden getötet, aber wieder lebendig gemacht. Sie sind arm, machen aber viele reich. Sie leiden Mangel an allem und haben Überfluss an allem. Sie werden geschmäht und in der Schmähung verherrlicht. Sie werden gelästert, aber gerechtfertigt. Sie werden beschimpft, doch sie segnen. Sie werden verachtet, doch sie erweisen Ehre. Sie tun Gutes und werden dennoch bestraft, als wären sie böse. Sie werden gezüchtigt und freuen sich, als bedeute es das Leben. Von den Juden werden sie bekämpft wie Fremde, von den Griechen werden sie verfolgt, obwohl die Hasser den Grund ihres Hasses nicht nennen können. Um es kurz zu sagen, was die Seele im Leib ist, das sind die Christen in der Welt. Die Seele durchdringt alle Glieder des Leibes, die Christen alle Städte der Welt. Die Seele wohnt im Leib, ist aber nicht vom Leib. Die Christen leben sichtbar in der Welt und sind doch nicht von der Welt. Die Seele ist unsichtbar und ist gefangen im sichtbaren Leib. Man sieht, dass die Christen in der Welt sind, aber ihre Frömmigkeit ist verborgen. Das Fleisch hasst die Seele und bekämpft sie, obwohl ihm kein Unrecht geschieht, nur weil es gehindert wird, der Lust zu frönen. Die Welt hasst die Christen, obwohl ihr nichts Böses geschieht, nur weil die Christen sich der Lust widersetzen. Die Seele liebt das Fleisch und auch die Glieder, die sie hassen, die Seele und auch die Glieder, die sie die Seele hassen. Auch die Christen lieben ihre Hasser. Die Seele ist im Leib eingeschlossen und doch hält sie den Leib zusammen. Die Christen sind im Gewahrsam der Welt und halten doch die Welt zusammen. Was sind das für erstaunliche Worte und Gedanken der Feststellung der Christen, des Christentums, das gerade mal 250 Jahre alt war. Das ist die Reich-Gottes-Perspektive. Das sind Menschen, die nicht nur die Welt, in der sie leben, gerade so sehen, sondern diese größere Dimension wahrnehmen, in der sie leben, nämlich in dieser Welt Gottes. durch den Heiligen Geist neu geboren zu sein, bedeutet, ich bekomme von Gott neue Denk- und Beurteilungsmaßstäbe. Ich vertraue auf diesen Gott, den ich nicht sehen kann. Und so liegt in Gott all meine Hoffnung für mein Leben und für die Zukunft. Das ist eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausragt. Das ist eine Hoffnung, die sich nicht nur auf diese 50, 60, 70, 80 Jahre Lebenszeit bezieht, sondern es ist eine Hoffnung, die größer ist, die sich auf was etwas viel Größeres bezieht. Eine Hoffnung, die in die Ewigkeit reicht. Und da gibt es im Alten Testament ein Beispiel, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, oder das möchte ich uns ganz kurz vor Augen führen. Es war die Zeit, als Israel in der Wüste war, Ende der Wüstenwanderung, oder die Wüstenwanderung hätte zu Ende gehen sollen. Israel schickt 12 Kundschafter aus nach Kanaan. Sie sollten sich dieses neue Land, das Gott ihnen versprochen hat, anschauen. Und sie sollten zurückkommen, Bericht erstatten. 12 Leute gehen hin, 12 Leute kommen zurück. Und sie sehen alle das Gleiche. Sie sehen ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ein unglaublich fruchtbares Land. Aber sie sehen, dass dieses fruchtbare Land auch große Menschen hervorgebracht hat. Menschen, die einen Furcht einjagen können. Und 10 dieser Kundschafter kommen zurück und sagen, super Land, aber eine schlechte Idee, dieses Land einzunehmen. Und 2 kommen zurück und sagen, ein super Land, für uns Menschen eine schlechte Idee. Aber wir haben einen Gott, der uns dieses Land gegeben hat. Und mit diesem Gott können wir dieses Land einnehmen und es wird unser Land werden, weil er es uns gegeben hat. Das ist diese Reich-Gottes-Perspektive. Israel damals ist so ausgegangen, dass Israel sich aufgelehnt hat und gesagt, nein, wir gehen nicht, wir gehen jetzt zurück nach Ägypten, da war es übrigens viel schöner. Und so haben sie ihre Runden gedreht in der Wüste weiterhin. Aber die Reichsgottesperspektive sieht neben allen Herausforderungen und vermeintlichen Unmöglichkeiten den Herrn, der es kann. Das schreibt Paulus auch von sich im Philipperbrief. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Durch Gott in mir ist was anderes, gibt es andere Bedingungen. Da kann ich nicht mehr menschlich denken, mit meinen Möglichkeiten, auf meine Möglichkeiten reduziert zu bleiben, sondern das ist ein völlig anderes Leben mit einer neuen Dimension. Was bedeutet das für mich als Menschen? Bin ich deswegen perfekt? Bin ich deswegen sündlos? Ich nicht. Und du aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht. Wir sind leider immer noch in der Lage zu sündigen und Fehler zu machen. Aber der Unterschied ist, das wird für uns kein Normalzustand. Wir werden merken, dass Sünde nicht mehr in dieses neue Leben passt. Es ist unbequem. Es ist wie ein Stein im Schuh. Es funktioniert nicht. Wir können damit nicht auf Dauer leben. Der Heilige Geist prägt in mir ein Gespür aus. Ein Gespür dafür, was Gott möchte für mein Leben. Was Gottes Maßstäbe sind. Er prägt mein Gewissen. Ich sündige zwar immer wieder, ich werde immer wieder ungeduldig, ich werde immer wieder ängstlich, ich werde immer wieder mutlos, ich denke immer mal wieder schlecht über Menschen, aber der Heilige Geist zeigt in mir, das passt nicht zu dir, Matthias. Das ist kein Normalzustand, das darfst du nicht als Normalzustand in deinem Leben akzeptieren und kultivieren. Und er leitet mich zur Umkehr. Er gibt den Anstoß und er gibt die Kraft, so wie Paulus im Philipperbrief schreibt, er gibt das Wollen und das Vollbringen. Und das Besondere an dieser neuen Geburt ist aber auch noch was anderes. Gott, wenn er mich anschaut, dann sieht er nicht mehr nur diese Makel und Runzeln, die sündigen Flecken in meinem Leben, sondern wenn Gott mich anschaut als neue Kreatur, dann schaut er mich durch Jesus Christus an. Dann schaut er mich durch ihn an, der sein Leben für mich gegeben hat, der seine Gerechtigkeit mir gegeben hat. Und Gott sieht in mir und in dir die Gerechtigkeit Jesu Christi. Er sieht dich schon geheiligt. Wir bekommen diesen neuen Sinn und wir bekommen eine völlig neue Lebensausrichtung. Und wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern Christus lebt in uns. Das schreibt Paulus an die Galater. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Wir leben für ihn und für das, was ihm wichtig ist. Für Gottes Reich und für seine Gerechtigkeit. wie Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 33 sagt. Und wer diese Perspektive mit der des Reiches Gottes hat und danach lebt, dem verspricht Jesus, dass wer nach ihm, nach seiner Gerechtigkeit trachtet, dass dem alles zuteil werden wird, dass Gott ihn versorgen wird, dass Gott ihm all das geben wird, was er für sein Leben braucht. Und so bin ich davon befreit, in diesem Leben alles für mich erreichen zu müssen, um jeden Preis. Ich lebe ja nicht mehr für mich, sondern Christus lebt in mir. Und ich weiß, dass die Erfüllung meines Lebens nicht mehr davon abhängt, was ich alles erreiche, was ich alles geschafft habe, sondern ich darf damit rechnen, dass Jesus mir seine Fülle schenkt, die er mir versprochen hat. Weil Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge haben sollt. Und das ist der neue Lebensantrieb. Ein weiterer Aspekt, ich werde von innen neu programmiert. Es wird von innen heraus neu. Ich werde Jesus immer ähnlicher gemacht werden. Der Heilige Geist wirkt das in mir, er stößt in mir an und prägt in mir den Charakter Jesu Christi aus. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freudigkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich will werden wie Jesus, ihm ähnlicher werden. Und ich will darin meinem Vater im Himmel gefallen. Und ein ganz wesentlicher Aspekt davon ist die Erkenntnis, dass ich geliebt bin. Ich bin bedingungslos geliebt und von Gott angenommen. Ich muss nicht mehr ständig um Liebe und um Anerkennung kämpfen oder mir Liebe verdienen. Ich darf wissen, ich bin geliebt von Gott. Und wenn ich von Gott geliebt bin, dem, der die Liebe selbst ist, dann darf ich befreit werden davon, everyone's darling sein zu müssen und jedem etwas beweisen zu wollen, von jedem anerkannt zu sein. Ich bin bei Gott anerkannt und ich bin von ihm geliebt. Er liebt mich so sehr, dass Jesus Christus sogar sein Leben für mich gegeben hat. Damit hat er mich erlöst und hat mich zu Gottes Kind gemacht. Und das, diese Liebe Gottes, gibt meinem Leben einen neuen Wert. Und dieser Wert ist nicht davon abhängig von dem, was ich erreicht habe, wie erfolgreich ich war, was ich besitze oder was ich kann oder was ich leiste. Und so kann ich lieben lernen, weil ich zuerst geliebt bin. Und zwar, als wir noch Feinde waren. Gott hat mich schon geliebt, als ich noch sein Feind war, als ich in Sünde noch ihm gegenüberstand. Als Menschen sind wir in der Lage zu lieben, wenn andere nett zu uns sind. So wie es ein Wald reinschallt, so schallt es auch raus. Aber die Liebe Gottes, so sagt uns die Bibel, ist ausgegossen in unsere Herzen. Und so dürfen wir dieser Liebe Gottes glauben und aus dieser Liebe leben. Es gibt noch ein weiteres Phänomen, diese innere Erneuerung. Da schreibt Paulus, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Unser Sohn Philipp ist am Mittwoch umgezogen. Frankfurt, eine Wohnung, Treppenhaus, vierte Etage, ohne Aufzug. Mir ist sehr, sehr deutlich bewusst geworden, dass es in meinem Leben Zeiten gab, wo ich körperlich noch besser drauf war. Äußerlich bauen wir ab. Ich bin mit 52,5 anders drauf, als ich mit 30 drauf war. Trotz aller Fitnessbemühungen, aller medizinischen Möglichkeiten, das ist ein Weg, den wir alle zu gehen haben. Unser äußerer Mensch, die Kräfte unseres äußeren Menschen werden aufgerieben. Aber es gibt diese gute Botschaft und gute Nachricht, wir werden innerlich von Tag zu Tag erneuert. Wir haben einen inneren Jungbrunnen. Gottes Geist in mir erneuert mich und ich darf geistlich frisch bleiben. Und kennt ihr nicht auch dieses Phänomen, dass ihr alten Menschen begegnet und sie strahlen eine geistliche Vitalität und eine geistliche Frische aus, die so belebend ist, die so wohltuend ist, die einem so ermutigt. Das ist das, was der Heilige Geist in uns tun möchte. Und das ist Gottes Meisterwerk, so wie Paulus an die Epheser schrieb. Wir sind Gottes Meisterwerk, geschaffen in Jesus Christus. Dieses Meisterwerk will Gestalt gewinnen. Und das ist ein göttlicher Akt. Das tun nicht wir selber, Das verdienen wir uns nicht selber, das erreichen wir nicht selber, sondern der Heilige Geist tut das in uns. Das verdiene ich nicht durch meine eigene Anstrengung. Das verdiene ich auch nicht durch irgendein Ritual, durch eine Taufe oder irgendetwas, sondern das beginnt in dem Moment, wo der Heilige Geist in mein Leben hineinkommt und diese Neugeburt bewirkt und es vollzieht sich in diesem Akt des ständigen Neuwerdens oder Ausprägung des Neuwerdens, das mir der Heilige Geist schenken will. Es ist schon da auf der einen Seite, aber es muss noch wachsen. Und daraus folgen dann noch neue Maßstäbe, die für mein Leben gelten. Zu diesem Leben mit Jesus passt kein Egoismus mehr, dass ich nur noch ständig um mich selbst kreise, dass ich selbst der Mittelpunkt des Universums zu sein meine, dass ich mich selbst zum Maß der Dinge mache. Zu diesem neuen Leben passt kein Hass mehr, keine Vergeltung mehr. Der Maßstab dieses neuen Lebens ist Jesus. An ihm orientiere mich. Ich frage nicht mehr, was ist mir jetzt wichtig, sondern ich frage, was ist dir, Jesus, wichtig? Was möchtest du? Und das versuche ich in meinem alltäglichen Leben umzusetzen. Das, was er geboten hat, sei es deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Als Leben in der Nachfolge Jesu bin ich lange nicht perfekt und vollkommen. Aber ich bete darum, bete jeden Tag darum, Herr, mach mich dir ähnlicher. Vergib mir und verändere mich so, dass in meinem Leben ein neuer Lebensstil erkennbar wird. Dass erkennbar wird, dass ich zu dir gehöre und dass du einen neuen Menschen aus mir gemacht hast. Das Ganze beginnt mit einem Herrschaftswechsel. Es beginnt in dem Moment, wo ich die Herrschaft meines Lebens an einen anderen übergebe, an Gott, den, der mir das Leben gegeben hat. Ich gebe den Herrschaftsanspruch auf mein Leben ab und erstelle mich der Herrschaft von Jesus Christus. Und das ist die Frage, oder noch ein anderer Gedanke, ganz kurzer Gedanke. Das frühe Taufbekenntnis der ersten Christen war Christus Kyrios. Christus ist Herr. Nicht mehr ich bin Herr meines Lebens, sondern Christus ist Herr meines Lebens. Ich möchte euch jetzt gerne nochmal dieses Bild aus diesem Zeitraffer vor Augen führen. Die Raupe ist Schmetterling. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wie sieht das in deinem Leben aus mit dem Alten und dem Neuen? Hat das Neue schon angefangen? Wenn nicht, das darf heute sein. Wenn du sagst, ich möchte gern auch dieses neue Leben auf Jesus haben, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst auf mich zuzukommen, auf jemand anderen, den du kennst, dem du vertraust und fragst ihn, wie kann das Neue in mir anfangen? Wie kann ich Gott mein Leben anvertrauen? Wie kann ich das ganz praktisch tun? Wir wollen dir gerne dabei helfen. Aber wenn das Neue schon angefangen hat in deinem Leben, wenn du aus dieser Puppe schon rausgeschlüpft bist und angefangen hast, in der Luft zu tanzen als Schmetterling, die Vollkommenheit, die Jesus in deinem Leben möchte, darf in deinem Leben wachsen. Streck dich danach aus. Und ich wünsche, dass du in dieser großen Freude lebst, dass Jesus dein Leben neu gemacht hat und dass es andere Menschen ansteckt und inspiriert. Amen. Und als Feier dieses neuen Lebens und der Ursache, was aus Alt neu gemacht hat, wollen wir gleich das Abendmahl feiern. Und als Vorbereitung dazu wollen wir dieses Lied hören, Come to the Altar.